Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Göttingen. Ihr starker Finanzpartner in der Region. Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Guten Tag, mein Name ist Katja Albrecht. Heute zu Gast bei Im Gespräch ist Stefan Hörtler. Er ist Historiker an der Universität Göttingen und als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte tätig. Darüber hinaus ist er Visiting Professor an der University of Huddersfield in Großbritannien. Das Interesse an dem Thema rund um den Nationalsozialismus entstand bereits im Studium. Die anschließende Promotion hat Hörtler mit der Dissertation Ordnung und Inferno beendet, die unter anderem das KZ-System analysiert. Gemeinsam mit zwei weiteren Autoren veröffentlicht Hörtler 2019 eine Forschungsarbeit mit dem Titel Die fotografische Inszenierung des Verbrechens, ein Album aus Auschwitz. Darum soll es heute gehen. Guten Tag, Herr Hörtler. Was genau versteht man unter dem Auschwitz-Album?
Der Begriff des Auschwitz-Albums oder der Auschwitz-Alben muss eigentlich stärker differenziert werden. Häufig wird ein prominentes Album, was in vielerlei Formen reproduziert worden ist, als das Auschwitz-Album bezeichnet. Und hier handelt es sich eigentlich um das sogenannte Lilli-Jacob-Album, nämlich benannt nach der Finderin Lilli Jacob, eine Überlebende des KZ-Systems und eine Deportierte, die auch während des sogenannten Ungarn-Programms 1944 nach Auschwitz-Birkenau deportiert worden war. Aber am Ende haben wir viele andere Fotografien, fotografischen Überlieferungen zu Auschwitz. Es sind Tausende von Fotografien. Und was man vielleicht an der Stelle betonen muss, es sind Fotografien der SS, Polizei, Wehrmacht, also es sind Fotografien aus einer Perspektive der Akteure, die das System mit aufrechterhalten, und es sind nicht Fotografien der Opfer oder der Gefangenen im Lager. Das ist eine unheimlich kleine Zahl und das muss deshalb betont werden, weil die Gefahr besteht, diese Bilder, gerade wenn Deportierte und Opfer abgebildet sind, durch die Brille der Opfer zu sehen. Das ist aber falsch, da wir am Ende immer durch die Kameralinse der SS schauen und damit natürlich mit allen Ressentiments, mit Rassismen zu tun haben, mit der Perspektive, die gewählt wird, mit dem Ausschnitt, der gewählt wird, der letztendlich vom SS-Fotografen bestimmt wird. Und das ist wichtig, um natürlich auch bildliche Konstruktionen, fotografische Inszenierungen zu durchbrechen und auch zu dekonstruieren. Und das vielleicht für den ersten Moment. Und wenn ich vielleicht dieses eine Album nochmal stärker mit in den Blick nehmen darf, das sogenannte Lilli Jacob-Album, das zwischen Mai und August 1944 entstanden ist und im Rahmen des letzten großen Mordprogramms in Auschwitz-Birkenau, nämlich dem sogenannten Ungarn-Programm. In der Zeit werden allein schon zwischen Mai und Juli innerhalb von 6 bis 8 Wochen über 430.000 Menschen nach Auschwitz-Birkenau deportiert und mindestens 325.000 werden unmittelbar nach der Ankunft ermordet. Und im Rahmen dieses Mordprogramms wird dieses Fotoalbum in Auftrag gegeben. Das Fotografieren im KZ ist verboten. Das heißt, von oberster Stelle wird eine Genehmigung erteilt, diese Aufnahmen anzufertigen. Die sind nicht heimlich angefertigt worden, sondern wirklich im offiziellen Auftrag der SS-Führung und bilden schematisch den Ablauf dieses Deportations- und Mordprogramms mit ab. Das Einzige, was ausgeblendet wird am Ende, ist der Mord selbst, aber auch der Weg zur Gaskammer wird mit abgebildet und das Album dann in verschiedene Kapitel unterteilt. Ankunft, Ankunft der Männer, Ankunft der Frauen, die Selektion, die dort als Aussortierung bezeichnet wird, als wenn man Dinge aussortiert, so einen alten Stift, der nicht mehr funktioniert. Dann gibt es weitere Kapitel, arbeitsfähige, nicht arbeitsfähige Männer und Frauen, die gezeigt werden. Also sagen die sogenannten Brauchbaren und Nichtbrauchbaren, dann der Weg von Frauen, Männern und Kindern zu den Gaskammern. Und ein großes Kapitel widmet sich auch den sogenannten Effekten, das ist am Ende der Raub.
In Ihrer Forschungsarbeit haben Sie sich mit der Herkunft der Bilder beschäftigt. War es kompliziert herauszufinden, wer auf den Bildern zu sehen ist? Beziehungsweise konnten die Personen der SS klar identifiziert werden?
Ja, vielleicht muss man da so ein Stück weit nochmal in die Vorgeschichte des Albums mit hineingehen. Das Album selbst ist von 2 SS-Fotografen angefertigt worden. Bernhard Walter, ein Stuckateur aus Fürth, der eine Fotografieausbildung, sagen Sie eine Fortbildung, Ausbildung zum Fotografen, während seiner Zeit im KZ-System durchläuft. und der zweite ist Ernst Hofmann, ein Lehrer aus Thüringen, der ebenfalls kein ausgebildeter Fotograf ist, sondern eine Ausbildung erst während seiner Zeit in der SS im aktiven Dienst der SS-Totenkopfverbände absolviert. Beide sind in Auschwitz tätig, im Erkennungsdienst, das ist eine Unterabteilung in der sogenannten politischen Abteilung, die sich mit der Registratur und anderen Aufgaben beschäftigt und formal der Gestapo untersteht. Und der Kommandanturstab, das heißt sozusagen die Lagerverwaltung, gliederte sich in verschiedene Abteilungen und diese politische ist eine. Und vor allen Dingen geht es um erkennungsdienstliche Aufnahmen bei der Einlieferung, die klassischen Porträtaufnahmen, die angefertigt werden. Aber die Männer fotografieren viele andere Dinge. Offizielle Besuche im Lager, unter anderem Heinrich Himmler, aber auch privat für Rudolf Höste, für den Kommandanten, für andere, für Heiratsgenehmigungen von SS-Männern. Also es entstehen Tausende von Fotografien und beide Männer fertigen dann die Aufnahmen für dieses Album an, was den Titel trägt, die Umsiedlung der Juden aus Ungarn. Und wie Sie erkennen, taucht Auschwitz noch nicht mal im Titel auf, weshalb es auch irreführend ist, über ein Auschwitz-Album zu sprechen, weil es am Ende gar nicht um Auschwitz geht. Auch das Lager wird nicht wirklich abgebildet, sondern es geht um eine Inszenierung, nämlich des reibungslosen Ablaufes dieses Mordprogramms. Das ist, sagen, soll gezeigt werden, dass alle in vorbildlicher Weise ihre Aufgabe erfüllen und dieses Programm und damit den Mord an Hunderttausenden in wenigen Wochen in Anführungsstrichen reibungslos bewältigen. Und dieses Album oder sozusagen diese Fassung wurde nach unserer Ansicht, und da muss man noch Tal Brudmann und Christoph Kreuzmüller erwähnen, wir haben zu dritt uns dieses Album angesehen, auch erforscht und dazu ein Buch publiziert. Zu diesem Album existierten etwa 15 Kopien und eine einzige hat nach unserem Kenntnisstand überlebt und es handelt sich hierbei um die private Kopie von Bernhard Walter, einem der Fotografen, der nach der Befreiung von Auschwitz in das KZ Mittelbau bei Nordhausen versetzt wird und dort das Album zurücklässt. Die US-amerikanische Armee befreit das KZ Mittelbau und Lilli Jakob, die mit diesen Transporten ebenfalls nach Auschwitz deportiert worden war, dann über Großrosen auch nach Mittelbau gelangt, wird von den Amerikanern befreit, wird nach ihrer eigenen Aussage in eine ehemalige SS-Unterkunft gebracht, weil sie krank ist, ihr ist kalt, sie macht den Nachtschrank auf, um sich was zu suchen, holt sich ein Pyjama aus und entdeckt darunter das Album. Schlägt das Album auf und erkennt nach ihren eigenen Aussagen ihre eigenen Familienmitglieder, ihre Großeltern, sich selbst auf diesen Fotos, den Rabbi, macht das Album zu und nimmt es mit. Und erstmals, es gibt dann verschiedene Kopien, die dann auch in der Nachkriegszeit kursieren, wird dann öffentlichkeitswirksam das Album als Beweismittel im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess gebraucht, in den 60er Jahren. Und dann auf Initiative von Serge Klarsfeld 1980 an die Gedenkstätte Yad Vashem übergeben. Und wurde auch veröffentlicht, vor allem in den Jahren danach, als Geschichte eines Transportes, was am Ende aber die Inszenierung der SS ist, die die Fotofolge so anlegt, als wenn man das Gefühl hat, ein Transport kommt an, wird, und das ist der Jargon der SS, auch in Anführungsstrichen abgefertigt, selektiert und dann am Ende kommen die Fotos der Effekten. Und nach unseren jahrelangen Forschungen und wir drei hatten uns auf einer Konferenz in Boston 2014 dazu verständigt und jeder von uns hatte schon mit diesen Fotografien gearbeitet und wir merkten, dass es eigentlich nochmal eine neue Bewertung dieses Albums braucht und haben uns entschieden, zu dritt uns dieser Sache anzunehmen und zu dritt dieses Album zu erforschen. Und ich würde auch sagen, dass es am Ende diese drei Perspektiven waren, die auch diese Komplexität erschließen konnten. Wir nachweisen können, dass es natürlich weit über 10 unterschiedliche Transporte sind, die allein in diesem Album abgebildet werden. Die Tage zwischen Mai und August rangieren. Also wir haben erstmal Transporte Mai, Juni, Juli, aber am Ende auch Aufnahmen noch aus dem August. Und Stück für Stück diese Fotografie zerlegt haben und dann versucht haben, die Aufnahmen, die dort bestehen und ja eigentlich in einer Konstruktion aneinander geklebt wurden, in die ursprüngliche Reihenfolge zurückzuverlegen, also bestimmte Bilderserien wieder zu rekonstruieren. Erstmal dekonstruieren wir natürlich die Inszenierung der SS und am Ende rekonstruieren wir bestimmte Bildfolgen und Serien, um zu sehen, was in den ursprünglichen Zusammenhängen eigentlich auf dem Film war. Und so ist in etwa auch dieses Buch aufgebaut und am Ende ist es dann auch möglich, mit anderen Überlieferungen zu Auschwitz Deportierte zu identifizieren, teilweise auch namentlich zu identifizieren. Genauso ist es möglich, die SS-Männer auf den Fotografien zu identifizieren. Es ist möglich, über die Zugnummern bestimmte Tage zu identifizieren, weil dieses Gleis, was in das Lager Auschwitz-Birkenau hineinragt, die sogenannte Rampe, erst für diese Mordaktion fertiggestellt worden war. Also dieses Bild, der Zug fährt nach Auschwitz-Birkenau, ist etwas, was erst ab Mai 1944 gilt, nämlich genau mit Beginn dieses Mordprogramms. Davor kamen die Züge noch am Bahnhof in Auschwitz an. Die Selektionen fanden dort statt, an einem Randgleis, wurden von der SS umzingelt und sind dann entweder mit LKWs oder zu Fuß in die Lager geführt worden. Und für diese Mordaktion wird dieser Gleisanschluss nach Auschwitz-Birkenau fertiggestellt, sogenannte Bauwerk 27. Und dann auch am 16. Mai mit dem ersten Transport aus Ungarn findet gleichzeitig auch der erste Transport auf diesem Gleis statt. Und die Unterlagen der Gleisbaufirma sind erhalten geblieben, die dokumentiert haben, am 16. Mai um 13.50 Uhr fährt der erste Sondertransport ein. Und gleichzeitig finden aber noch Bauarbeiten statt. Das heißt, wir sehen auf diesen Fotos die Bauarbeiten. Wir sehen auch Waggons mit Baumaterialien, die beschriftet sind mit Nummern. Und aus den Protokollen der Baufirma können wir dann die Tage rekonstruieren und somit Zusammenhänge auf den Fotos erkennen. Also Sie sehen, das ist eigentlich eine komplizierte, wirklich kleinteilige Arbeit, die auch winzige Bildausschnitte berücksichtigen muss auf diesen Fotos, bis hin auf den Koffern, Beschriftungen, die dort sind, die wir wiederum identifiziert haben, Tagen zuordnen konnten, bestimmten Transporten aus Theresienstadt zuordnen konnten. Das ist eine jahrelange Forschungsarbeit, die am Ende hinter uns dreien auch liegt.
Können Sie beurteilen, ob das Album und die Fotos dazu dienen sollten, um zu prüfen, ob alles richtig abläuft? Oder sollte es eine Art Werbung oder auch Ablaufplan sein, wie es in anderen KZs ablaufen soll?
Nach unserer Ansicht ist es eher ein Leistungsnachweis. Und wir gehen auch davon aus, dass Rudolf Höss, der Kommandant von 1940 bis 1943 in Auschwitz war und für diese Mordaktion extra nochmal zurückgeholt wird, auch eine Initiative einnimmt, ein solches Album anzufertigen. Auch im Sinne einer fast schon Theaterdarbietung, wie gut und reibungslos er diese Mordaktion organisiert und er sich damit natürlich auch als einen Experten des Massenmords stilisiert. Und dieser Leistungsnachweis zielt darauf hinaus, zu zeigen, dass zum einen alle verantwortlichen Positionen ihre Aufgabe wahrnehmen, genauso wie es die Dienstvorschrift verpflichten, und auf der anderen Seite vermeintlich ihm zeigen, dass dies ohne Widerstand der Deportierten erfolgt sei. Was nicht stimmt. Denn natürlich gab es Rebellionen, die werden, wenn sie fotografiert werden, aber nicht in das Album geklebt. Und somit entstehen auch Zerrbilder. Und es besteht die Gefahr, diese Fotografien, die wir dort haben, als eine Wirklichkeit oder Realität zu sehen, ohne zu durchschauen, dass es hier am Ende ja um eine Inszenierung eines Leistungsnachweises geht. Genauso wie die Frage, sind diese Transporte wirklich alle am Tage gekommen? Die Mehrheit der Transporte trafen nachts ein. Nachts fotografierte sich aber schlecht. Dementsprechend haben wir natürlich nur Aufnahmen des Tages, aber wir müssen dann am Ende auch fragen, was wird nicht fotografiert? Was fehlt eigentlich in dieser Meistererzählung der SS? Und ich denke, da sind wir dann auf dem richtigen Weg, und Rudolf Höss ist einer dieser Protagonisten, der eine zentrale Rolle dort spielt. Ab November 1943 ist er bereits Amtschef in der Amtsgruppe D im SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt. Das ist die ehemalige Inspektion der Konzentrationslager, sozusagen die zentrale Verwaltungsebene aller Lager des KZ-Systems. Und er kehrt im Mai 1944 zurück. Und es gibt auch einen Personalbericht über ihn, der mit dem Satz endet von 1943. Ein sehr zynischer Satz, etwa sinngemäß: Seine besondere Stärke ist die Praxis. Und er wird und inszeniert sich auch als ein Mordexperten, der das eben besonders pragmatisch, gut organisiert, vermeintlich rational durchführt und kehrt eben mit anderen Mordexperten 1944 zurück, um dieses Mordprogramm durchzuführen. Und im Juli, nach Abschluss, nach Ermordung von über 325.000 Menschen, kehrt er nach Oranienburg bei Berlin wieder zurück. Und wir gehen davon aus, dass seine Rolle und auch seine Person eng mit der Entstehung dieses Albums verknüpft ist. Natürlich auch mit der Frage verbunden, gab es vielleicht noch einen Bericht dazu? Also wir haben ein Album, gibt es auch einen Bericht? Bis jetzt ist keiner bekannt. Wir haben andere Mordaktionen wie die Aktion Reinhardt. Das sind die Vernichtungsstätten vor allem Belzec, Treblinka, Sobibor. Da gibt es einen Bericht von Odilo Globocnik, aber kein Fotoalbum. Also sagen, das sind Fragen, die uns natürlich auch beschäftigt haben, in welchem Kontext so ein Album entstanden ist.
Können Sie etwas über die anderen beiden Autoren der Forschungsarbeit erzählen?
Die beiden Co-Autoren, Tal Brüttmann ist ein französischer Kollege und hat sich auch viele Jahre mit Auschwitz beschäftigt, auch einschlägig dazu publiziert, ist wirklich ein Experte zum Thema und auch zur Geschichte des Holocaust, und Christoph Kreuzmeller ebenfalls. Und wir drei haben uns aus unterschiedlichen Perspektiven sowohl mit der Geschichte der Gewalt des Holocaust, auch mit der Geschichte von Wirtschaft und Gesellschaft im Nationalsozialismus beschäftigt und mit der Geschichte der Fotografie, also der Visual History. Und das hat uns miteinander verbunden. Christoph Kreuzmann, ein deutscher Kollege aus Berlin, der jetzt an der Freien Universität tätig ist in Berlin. Und die Entscheidung, einfach zusammen dieses Projekt durchzuführen. Und ich muss auch sagen, das ist jetzt meine persönliche Ansicht, dass vermutlich durch diese unterschiedlichen Perspektiven es möglich war, auch diese verschiedenen Schichten so gut zu durchdringen, weil es am Ende nicht zwei Augen waren, die drauf geguckt haben, sondern immer sechs Augen, die drauf geguckt haben und dann doch nochmal andere Details wahrgenommen haben, einen Blickwinkel mit eingenommen haben und wahrscheinlich keiner von uns dann alleine diese auch Vielschichtigkeit dieses Albums in ein Buch gepackt hätte. Und dadurch war es möglich, und man muss dazu sagen, das ist jahrelange Forschungsarbeit, die da hinter einem liegt, dass es eigentlich auch ein Plädoyer braucht, diese Fotografie nicht nur als eine Illustration wahrzunehmen, sondern wirklich als eine historische Quelle. Und mit aller Quellenkritik und Sorgfalt sich anzusehen, zu kontextualisieren, zu erklären und vielleicht auch das Plädoyer auch einfach mal genau hinzusehen, ja, und diese Details zu erkennen und miteinander zu verknüpfen.
Gibt es eine schriftliche Fassung der Forschungsarbeit, die für jedermann zugänglich ist?
Ja, das Buch ist erschienen das erste Mal Ende 2019/20 bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Aber wir können besonders natürlich die Druckfassung der Bundeszentrale für politische Bildung empfehlen, die auch sehr kostengünstig ist, sich vor allen Dingen an Multiplikatoren und Multiplikatorinnen richtet, an Studierende, an Schülerinnen und Schüler, also an verschiedene Gruppen. Und die Bundeszentrale für politische Bildung hat das, sagen, vorrätig dort. Und es gibt seit letztem Jahr eine französische Ausgabe, die in Paris erschienen ist und die wir auch zu dritt bereits in Frankreich vorgestellt haben. Und derzeit arbeiten wir an der englischsprachigen Übersetzung, die dann hoffentlich auch demnächst erscheinen wird. Am Ende könnte man natürlich darauf hinweisen, für diejenigen, die jetzt nicht zwangsläufig ein dickes Buch von vielen hundert Seiten lesen wollen, dass man sich natürlich auch diesem Thema mit einer Dokumentation annähern kann. Es gibt eine Fernsehdokumentation, an der ich auch mitgewirkt habe und diese beraten habe, des ZDF, die 2020 das erste Mal ausgestrahlt wurde und die auch auf der Mediathek noch vorhanden ist, sich angesehen werden kann. Eine Kurzfassung wurde von Terra X mitproduziert, von 15 Fassungen, die sowohl über die Mediathek erhältlich ist, aber auch über den YouTube-Kanal von Terra X. Also es gibt verschiedene Formen, sich der Sache anzunähern.
Gibt es noch weitere relevante Werke oder Alben wie das Auschwitz-Album?
Es gibt verschiedene Auschwitz-Alben, auch zum Bau des Lagerbereiches, der SS- und sozusagen Polizeibauleitung, viele Bereiche. Aber vielleicht ist eins relevant, was auch in direkten Zusammenhang mit dem sogenannten Lilli-Jacob-Album gesehen werden muss, nämlich das Privatalbum von Karl Höcker. Karl Höcker war der Adjutant des letzten Lagerkommandanten von Auschwitz. Karl Höcker beginnt gleichzeitig mit dem Start des Mordprogramms, dem sogenannten Ungarn-Programm, seinen Dienst in Auschwitz. Das heißt, das Album hat Fotografien von Mai 1944 bis Januar 1945. Die letzten Aufnahmen werden kurz vor der Räumung des Lagerkomplexes Auschwitz angefertigt und vor der Befreiung durch die Rote Armee. Von Interesse ist, dass natürlich zahlreiche Fotoserien gleichzeitig zu diesem Mordprogramm entstehen. Und eine Fotoserie ist dabei besonders relevant, oder sogar zwei Fotoserien, die nur unterzeichnet sind eben auf der Sohler Hütte. Und dazu muss man sagen, die Sohler Hütte ist ein SS-Erholungsheim, etwa 30 Kilometer südlich von Auschwitz, in der Nähe von Żywiec und an der Sola, Solatal. Und dieses SS-Erholungsheim dient als Ausflugsziel für die SS, gleichzeitig aber auch als Erholungsort für Frauen, die auch im Lager beschäftigt sind, für Männer, aber auch für Familien. Und was Karl Höcker mitorganisiert, ist eine Fahrt der Hauptbeteiligten dieses Mordprogramms zu diesem SS-Erholungsheim im Juli 1944. Und es finden zwei Fahrten statt, am Ende eine am 15. Juli, das ist ein Samstag. Über 70 Männer fahren dorthin und diese Fotos sind dort abgebildet. Das sind die einzigen Aufnahmen, die wir haben, die uns erkennen lassen, wer eigentlich die zentralen Akteure bei der Ermordung von über 325.000 Menschen zwischen Mai und Juli 1944 waren. Und dieses Album ist erst Ende 2006 an das United States Holocaust Memorial Museum in Washington D.C. übergeben worden von einem ehemaligen US-amerikanischen Geheimdienstoffizier und 2007 öffentlich geworden. Und ich war kurz darauf als Fellow noch im Rahmen meiner Promotion an dem Museum für ein knappes Jahr und habe mich schon seinerzeit sehr detailliert mit diesen Themen beschäftigt, sodass auch die Leiterin des Fotoarchivs auf mich zukam und sagte: Stefan, hier ist ein Fotoalbum, das müssen wir uns genauer ansehen und vielleicht wäre das etwas, was man auch in ein Forschungsprojekt münden lassen könnte. Und wir haben in der Tat uns mehrere Jahre auch mit diesem Album auseinandergesetzt und mit Christopher Busch und Robert-Jan van Pelt. Wir haben zu dritt dann ein Buch herausgegeben, 2016, zu dem Album und haben diese Männer unter anderem auf diesem Ausflug zur Solarhütte identifiziert. Darunter sind Rudolf Höss, Josef Mengele, es sind die einzigen Fotos, die wir von Josef Mengele in Auschwitz haben. Richard Beer, Karl Höcker, andere Ärzte. Es sind der sogenannte Arbeitseinsatzführer, der an den Selektionen teilgenommen hat, dabei. Es sind die Chefs der Gaskammern dabei, der Krematorien, der Chef sozusagen des Fahrdienstes, der Fahrbereitschaft mit seinen Fahrern. Und es erklärt sich relativ einfach. Mit den LKWs wurde das Zyklon B zu den Gaskammern gefahren. Männer, Frauen und Kinder, die nicht laufen konnten, wurden mit den LKWs zu den Gaskammern gefahren. Das Beutegut wurde von der Rampe mit den LKWs gefahren. Und diese 70 Männer, über 70 Männer, feiern den aus ihrer Sicht erfolgreichen Abschluss dieses Mordprogramms. Und auf diesen Fotos sind Männer, die offiziell nie in Auschwitz gewesen sind. Und wir erkennen dadurch sehr viel, nämlich auch die informelle Befehlspraxis, dass einfach mündlich Personen hin und her geschoben worden sind, ohne dass überhaupt eine Notiz in einer Personalakte entstanden sind, dass Befehle mündlich weitergegeben worden sind. Und wenn wir beide Alben nebeneinander legen, gelingt es uns, auf der Rampe SS-Offiziere und Männer zu erkennen, die im Karl-Höcke-Album auch abgebildet sind. Und uns dadurch ist möglich geworden ist, auch in dem sogenannten Lilli-Jacob-Album, Akteure bei der Selektion zu erkennen. Und darunter befindet sich unter anderem auch ein Arzt, der angeklagt war im Frankfurter Auschwitz-Prozess und aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde, sich aber auf den Fotos bei der Selektion auf der Rampe befindet. Und zwar auf den Fotografien des Lilli-Jacob-Albums, was ja als Beweismittel im Prozess vorlag. Und wir sehen, dass das Kapitel auch kein abgeschlossenes Kapitel ist und dass ja dieser Eindruck, Forschung sei irgendwann fertig und das sei in einer Schublade, auch nicht zutrifft, sondern am Ende es nicht aufhört und wir selbst mit diesen Fotografien, die seit Jahrzehnten bekannt sind, teilweise, das Höcke-Album nicht, aber das andere, auch doch ganz neue Erkenntnisse kommen. Und diese Alben, die können auch in einem Zusammenhang gesehen werden und wir haben die Erkenntnisse auch in diesem Buch miteinander natürlich verschränkt und verknüpft.
Wie sind Sie dazu gekommen, sich mit dem Thema Auschwitz und den NS-Verbrechen auseinanderzusetzen?
Ja, das Thema Nationalsozialismus, auch Alltagsgeschichte im Nationalsozialismus, Gewaltgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, das sind Themen, die mich schon im Studium sehr stark beschäftigt haben. Ich habe bereits meine Magisterarbeit in diesem Themenfeld geschrieben und es hat sich dann fast schon folgerichtig auch zu diesem Themenfeld eine Promotion angeschlossen mit dem Titel Ordnung und Inferno. Und diese Promotionsschrift analysiert das KZ-System und vor allen Dingen das letzte Kriegsjahr, die zweite Kriegshälfte. Und dementsprechend bildeten auch Forschungen zu Auschwitz ein Zentrum in früheren Forschungen mit ab, sodass man auf diese Forschung aufbauen konnte. Und das war eine wichtige Basis. Allein für dieses Promotionsprojekt habe ich über 1 Million Digitalisate angefertigt in sagen, internationalen Archivrecherchen, also über dem gesamten Globus, die auch eine wichtige Kontextebene geboten haben, genauso wie bei Tal Bruttmann durch seine jahrelange Forschung, er hat ein wichtiges Buch zu Auschwitz geschrieben, genauso wie bei Christoph Kreuzmüller durch diese jahrelange Forschung es dann möglich war, auf diese Basis aufzubauen und letztlich auch dieses Fotoalbum zu flankieren und zu kontextualisieren.
Gibt es noch weitere Werke, in denen Sie mitgewirkt oder die Sie alleine verfasst haben?
Ja, meine Forschungen sind relativ breit, wenn Sie jetzt das Feld der NS-Geschichte mit ansprechen, diverse Aufsätze zur Wirtschafts-, Gesellschaftsgeschichte, Gewaltgeschichte, zur Geschichte, vor allem auch der SS, verschiedene Sammelbände zu dem Themenfeld, die Geschichte der Zwangsarbeit bildet da ein zentrales Feld, Unternehmensgeschichte ebenfalls, und zu allen Bereichen habe ich auch publiziert und geforscht. Und ein Teil dieser Forschung ist auch in die Rolle als Sachverständiger mit eingeflossen in den letzten Jahren laufenden und immer noch laufenden Verfahren in Ermittlungen gegen ehemaliges Personal von Konzentrationslagern. Und das war auch ein Feld der letzten 10 bis 12 Jahre.
Das war Im Gespräch mit Stefan Hörtler. Der Historiker betont, dass die Verbrechen des Nationalsozialismus ein nicht abgeschlossenes Forschungsfeld darstellen.